Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend. Die Sintflut nimmt kein Ende, Pakistan leidet weiter. Weiter dann nach dem März-Rücktritt. Jetzt wird der Nachfolgefahrplan, der Wahlfahrplan zum Politikum. Silberstreifen am Horizont. Immer mehr Arbeitslose in der Schweiz finden wieder eine Stelle, vor allem auch Jugendliche. Bewegung in der Drogenpolitik. Fachleute fordern neue Denkmuster. Polizisten sind skeptisch. Und Erinnerung an den Liebling der 50er Jahre. Das Leben von Radsportlegende Hugo Koblet als Film. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Roger Brendlin. Er hat den Nachrichtenüberblick.
In den Hochwassergebieten in Pakistan hat es erneut geregnet. Nach neuen offiziellen Angaben sind von den Überschwemmungen bis zu 13 Millionen Menschen betroffen. Etwa 1500 kamen bisher ums Leben. Und der aus dem benachbarten Afghanistan kommende Kabul-Fluss dürfte erneut viel Wasser nach Pakistan bringen. Neben zivilen Hilfsorganisationen sind rund 30.000 pakistanische Soldaten im Einsatz, um Lebensmittel zu verteilen, Notunterkünfte für Flüchtlinge zu errichten oder Brücken wieder aufzubauen. Verschärft hat sich auch die Hochwassersituation in Indien. In der Himalaya-Region Ladakh wurden bisher mindestens 113 Todesopfer gezählt. Zahlreiche ausländische Touristen sind in Ladakh blockiert, unter ihnen rund 60 Schweizer, wie das eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten mitteilt. Die Fraktionschefinnen von SP und FDP im Bundeshaus sind beide nicht zufrieden, dass die Nachfolger ihrer Bundesräte Leuenberger und Merz nicht am gleichen Tag gewählt werden. Dass in zwei Sessionen hintereinander je eine Ersatzwahl in den Bundesrat ansteht, bedauere sie, sagte FDP-Fraktionschefin Gabi Huber in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS.
Das stört mich persönlich auch. Ich widme mich eigentlich lieber an das Sachgeschäft. Aber seit dem Bundesrat Villiger ist, glaube ich, kein Bundesrat mehr normal. Also das heisst, nach Ablauf der Amtsdauer zurücktreten, das bürgert sich offenbar ein. Und ich bedauere das auch, dass wir jetzt zwei Sessionen, wenn sich der Herr Leuenberger nicht bewegt, müssen beschäftigen mit Bundesratsersatzwahlen.
Die SP sieht sich taktisch benachteilt, wenn die Ersatzwahl von Bundesrat Leuenberger erst im Dezember, zwei Monate nach jener für Bundesrat Merz, stattfinden kann. Fraktionschefin Ursula Wyss erklärte, sie schließe nicht aus, mit Leuenberger Gespräche zu führen, damit dieser seinen Rücktritt allenfalls vorverlegt. Wegen der Brände in der Region Moskau ist die russische Hauptstadt weiterhin in dichten Rauch gehüllt. Die Sichtweite auf den Moskauer Straßen beträgt stellenweise weniger als 50 Meter. Die Konzentration von Schadstoffen in der Luft sei auf mehr als das Sechsfache des normalen Wertes gestiegen, teilen die Behörden mit. Sie empfehlen den Menschen, in ihren Wohnungen zu bleiben. Nach Regierungsangaben brennen in Russland an rund 840 Orten Wälder und Torfmoore. Allein in den vergangenen 24 Stunden brachen demnach mehr als 300 neue Brände aus. In Afghanistan sind 10 Mitarbeiter einer christlichen Hilfsorganisation erschossen worden. Der Angriff ereignete sich im Norden des Landes. Unter den Toten sind nach Angaben der afghanischen Behörden 6 Amerikaner, eine Britin und eine Deutsche. Die Gruppe sei für eine christliche Organisation mit einem mobilen Augenspital unterwegs gewesen. Die Organisation hat ihren Sitz in Genf. Ein Taliban-Sprecher erklärte der Nachrichtenagentur AP, die Leute seien umgebracht worden, weil sie für die USA spioniert und für das Christentum missioniert hätten. In Bolivien blockieren Demonstranten seit 9 Tagen den Zugang zur Touristenstadt Potosí. Nun habe man auch den Flughafen besetzt und lahmgelegt, sagte ein Sprecher der Demonstranten. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, dass Flugzeuge mit Touristen aus mehreren Ländern nicht starten könnten. Die Demonstranten, Bewohner von Potosí, verlangen von der Regierung unter anderem den Bau einer neuen Zementfabrik und einen größeren Flughafen. Im Grenzgebiet von Deutschland zu Tschechien und Polen hat es heftig geregnet. Es kam zu schweren Überschwemmungen. Mindestens 5 Menschen seien ertrunken, teilen die Behörden mit. Über 1000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Manche wurden mit Helikoptern von Hausdächern gerettet. Der Mitteilungsdienst auf BlackBerry-Telefonen bleibt in Saudi-Arabien weiterhin erlaubt. Eine angekündigte Sperre von BlackBerry-Diensten ist im letzten Moment abgewendet worden. Die kanadische Herstellerfirma habe eingewilligt, in Saudi-Arabien spezielle Server zu installieren, auf die die Sicherheitsbehörden des Landes Zugriff hätten, teilte die staatliche saudische Telekombehörde mit. Saudi-Arabien wollte den BlackBerry Messenger wegen Sicherheitsbedenken verbieten, weil dieser bei der Terrorbekämpfung nicht einsehbar ist. Im Goms im Oberwallis sind am Nachmittag ein Segelflugzeug und ein Gleitschirm zusammengestoßen und abgestürzt. Dabei sind beide Piloten ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf 1800 Meter über Meer, oberhalb von Münster. Zum Sport. In der vierten Runde im Fußball der Super League haben vor gut 20 Minuten zwei Partien angefangen. Fritz Bischoff mit den Zwischenständen und den übrigen Sportmeldungen des Tages.
In der Partie zwischen Bellinzona und dem Lieder Basel ist noch kein Treffer gefallen. 0:0 damit der Zwischenstand. Der Tabellenletzte Xamax führt gegen den FC Zürich 1:0. Dies dank dem Treffer in der 12. Minute von Raphael Nuzzolo. Der Schweizer Eishockey-Nationaltorhüter Martin Gerber kehrt nach einer Saison in Russland und seiner schweren Halswirbelverletzung in die NHL zurück. Der 35-jährige Emmentaler unterschrieb bei den Edmonton Oilers in Kanada einen Vertrag über ein Jahr. Und Beachvolleyball. Nach den Turnieren in Klagenfurt und Marseille ist Martin Latziger und Jefferson Bella Guarda ein weiterer Sprung in die Top 10 gelungen. Beim Grand-Slam-Turnier im polnischen Stare Jablonki kamen sie auf den 9. Rang.
Zum Wetter. Heute Abend bleibt es meistens sonnig. Morgen scheint die Sonne nur noch zeitweise, in der Deutschschweiz bringen dichtere Wolken stellenweise etwas Regen. Im Wallis und im Tessin bleibt es auch morgen vorwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen im Norden auf 24 Grad, im Süden wird es 27 Grad warm. Am Montag scheint dann überall wieder meist die Sonne bei rund 27 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio TRS. Und so geht es hier weiter. Keine Hoffnung in Pakistan. Die Hochwasserkatastrophe nimmt immer schlimmere Ausmaße an. Nach der Rücktrittsankündigung von Bundesrat Merz, die Pläne der Sozialdemokraten für ihre Vakanz in der Regierung könnte bald zur Makulatur werden. Erfolgreiches Engagement gegen Jugendarbeitslosigkeit. Die Quote sinkt. Neue Ansätze in der Drogenpolitik. Fachleute fordern den Abschied von alten Denkmustern. Und der Mann, der sich die Lebensfreude nicht nehmen ließ und trotzdem früh starb.
Wenn ich das Böse und Schlechte und das Steueramt vergesse, dann bleiben mir ausser ein paar gut geheilten Narben und Knochenbrüche nur sehr schöne Erinnerungen.
Hugo Koblet, Schweizer Radfahrlegende, kehrt zurück auf die Leinwand. Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. In Pakistan nimmt die Hochwasserkatastrophe immer dramatischere Ausmaße an. Bereits sind gegen 13 Millionen Menschen direkt von der Sintflut betroffen und noch ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, ARD-Korrespondent Kai Küstner berichtet.
Die Vorhersagen sind düster. Und das betrifft zum einen das Schicksal von so vielen Pakistanis, denen die Fluten alles genommen haben. Es betrifft aber auch das Wetter. Erneut hat es im Nordwesten des Landes, wo das Wasser eigentlich auf dem Rückzug ist, heftig geregnet, was die Not der Überlebenden noch steigert. Wir haben keine Schuhe an den Füßen. Wir suchen nach Essbarem. Mehl soll aus aller Welt hier angekommen sein. Wohin? Wer hat das gegessen? Es ist schon der 10. Tag. Was sollen wir tun? Wir haben keine Kleidung. Wie lange können wir so überleben? Wiederum haben die Wassermassen im Norden des Landes Todesopfer gefordert. Nordöstlich der Hauptstadt Islamabad überspülten die Flüsse erneut Dörfer. Auch bei Erdrutschen kamen mehrere Menschen ums Leben. Der Regen behindert auch die Rettungsarbeiten und Rettungsflüge der Hilfskräfte. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hatte sich eigentlich vorgenommen, die besonders Bedürftigen auch in den entlegenen Gebieten wie dem bis zum letzten Jahr noch heftig umkämpften Swat-Tal zu erreichen. Um dahin zu kommen, bedienen sich das Welternährungsprogramm und seine Partner aller zur Verfügung stehender Mittel. Wir benutzen Helikopter, um Gestrandete auszufliegen. Wir benutzen Esel, Karren, was auch immer man nehmen kann, um Essen und andere Dinge zu den Menschen zu bringen. Doch auch in den Gegenden, die leichter zugänglich sind, ist die Not weiterhin groß. Und die Frustration der Menschen offenbar auch. Diese Obdachlose beklagt sich. Gucken Sie sich unsere Lage an. Und unser Präsident besucht fremde Länder, während wir hier im Wasser ertrinken. Die Regierung tut nichts. Wir haben kein Trinkwasser, kein Essen, nichts. Wir sitzen im Regen. Präsident Zardari hatte sich schon seit Tagen viel Kritik gefallen lassen müssen, weil er in Europa weilte, während die Wassermassen bei ihm zu Hause immer erbarmungsloser wüteten. Pakistans Premier Gilani wandte sich dafür in einer landesweit ausgestrahlten Ansprache nicht nur an die eigene Bevölkerung, der er Hilfe versprach, sondern auch ans Ausland. Er wechselte vom üblichen Urdu ins Englische, als er sagte:
At this time of crisis.
In dieser Zeit der Krise möchte ich die internationale Gemeinschaft bitten, Pakistan zu helfen, das Leid der von den Fluten betroffenen Menschen zu lindern. Lassen Sie mich gleichzeitig die schnelle Reaktion einiger in der internationalen Gemeinschaft würdigen, die sofort Hilfsgüter und andere Unterstützung geliefert haben. Der Chef des pakistanischen Katastrophenschutzes gibt die Zahl der Betroffenen mittlerweile mit 13 Millionen an. Mit Sorge blicken die Verantwortlichen derzeit vor allem in den Süden, in die Provinz Sindh. Entlang der Lebensader des Landes, des Indus, haben die Behörden Alarmstufe Rot erlassen. Hunderte Dörfer sind bereits überflutet. Allerdings waren hier hunderttausende Menschen bereits in den letzten Tagen in Sicherheit gebracht worden.
Kai Küstner von der ARD hat berichtet. Der Rücktritt von FDP-Bundesrat Hans-Rudolf Merz bringt die Sozialdemokratische Partei in ein Dilemma. Denn die Sozialdemokraten sahen sich für die Nachfolge ihres Bundesrates Moritz Leuenberger bestens gerüstet mit zwei Wunschkandidatinnen. Doch weil die FDP-Vakanz 2 Monate vor der SP-Ersatzwahl geregelt wird, könnte dies die SP-Pläne durchkreuzen. Auch die Ansprüche der Grünen auf einen Bundesratssitz könnte für Verstimmungen sorgen. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Zwei Wahltermine sorgen für Unruhe im Bundeshaus. In der Herbstsession Ende September wird die Nachfolge für Hans-Rudolf Merz geregelt. Im Dezember folgt die Ersatzwahl für Moritz Leuenberger. Vor allem für die SP eine schwierige Ausgangslage. Falls nämlich im September beispielsweise mit Karin Keller-Sutter eine FDP-Frau gewählt würde, könnte dies die Absicht der SP erheblich stören, bei der kommenden Wahl ebenfalls eine Bundesrätin zu lancieren. Bereits tauchen Bedenken auf, dass das Parlament nicht auch noch eine 5. Bundesrätin wählen würde. Für den ehemaligen SP-Präsidenten und Nationalrat Hans-Jürg Fehr tatsächlich ein Problem.
Das würde ich einräumen. Ich glaube schon, dass es einen Teil des Parlaments gibt, der in diesen Kategorien denkt.
Solche Bedenken teilen auch andere SP-Männer. Sinnigerweise war es aber gerade Fehr selber, der sich lange die Möglichkeit offen hielt, ob er nicht selber kandidieren wolle. Bei den SP-Frauen tönt es kämpferischer, Selbstbewusstsein auftreten, fordert Julia Gerber-Rüegg, die eine Co-Präsidentin der SP-Frauen.
Es scheint mir zwar schwieriger zum heutigen Zeitpunkt, das durchzusetzen, wenn Frau Keller-Sutter gewählt würde, aber schon heute hier eine Defensivstrategie sich zu überlegen, finde ich absolut verfrüht.
Und auch Nationalrätin Maria Roth-Bernasconi, die andere Co-Präsidentin der SP-Frauen, will sich nicht beirren lassen.
In der Bundesversammlung gibt es natürlich noch viele konservative Männer, die ein bisschen Mühe haben mit dieser Ausgangslage. Aber ich denke, wenn sie sich wirklich ernst nehmen und dem folgen, was sie immer gesagt haben, indem sie nämlich die Person wählen, die Kompetenzen hat und nicht auf das Geschlecht schauen, dann können sie ja nicht anders als unsere ausgezeichneten Kandidatinnen wählen.
Einer statt zwei Wahltermine, dies könnte die Chancen erheblich erhöhen. Und dafür wiederum gäbe es vor allem eine Lösung, sagt Hans-Jürg Fehr.
Ich glaube, es gibt nur eine Person im ganzen Land, die das erreichen könnte, und das ist Bundesrat Leuenberger. Er müsste allerdings dann erklären, dass sein Rücktritt nicht per Ende Jahr, sondern eben auch per Ende Oktober gilt.
Allerdings hat Leuenberger unmittelbar nach dem Rücktritt Merz verlauten lassen, er halte an seiner Absicht fest, erst per Ende Jahr zu gehen. Doch offensichtlich ist das Thema auch innerhalb der SP noch nicht ganz geschlossen, wie SP-Fraktionschefin Ursula Wyss andeutet.
Wir schließen es nicht aus, das Gespräch zu führen, aber eigentlich wäre es eindeutig an Bundesrat Merz gewesen, seinen Zeitplan anzupassen.
Ein Zusammenlegen der Bundesratsersatzwahlen käme der SP also sehr gelegen. Auch aus einem anderen Grund. Es würde nämlich helfen, eventuell unschöne Streitereien mit dem politischen Partner, den Grünen, zu vermeiden. Kaum gab Merz nämlich seinen Rücktritt bekannt, äußerten sie ihre Ambitionen auf den Sitz, verbunden mit dem Wunsch, die SP möge sie dabei unterstützen. Doch dazu werde es wohl kaum kommen, vermutet Hans-Jürg Fehr.
Ich glaube, es ist einigermaßen klar, dass die Grünen sich ernsthaft überlegen müssen, gegen die Freisinnigen anzutreten. Sie haben ja auch gleichzeitig immer betont, dass sie nicht gegen uns antreten.
Die SP ihrerseits könne es sich kaum leisten, zusammen mit den Grünen die FDP anzugreifen, sagt Politologe Hans Kriesi von der Universität Zürich.
Diese beiden Parteien, also die FDP und die SP, die werden die gegenseitigen Kandidaten so oder so unterstützen, ob jetzt die Wahl am selben Datum stattfinden wird oder an verschiedenen Daten.
Klar scheint, die Welt wäre ruhiger für die SP, wenn beide Wahltermine auf einen zusammengelegt würden. Der Schlüssel dazu liegt bei SP-Bundesrat Moritz Leuenberger oder aber ganz woanders. Denn das Parlamentsgesetz sieht vor, dass auch das Büro des Parlaments anordnen könnte, dass die beiden Termine zusammengelegt würden.
Gute Nachrichten kamen diese Woche vom Schweizer Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit geht langsam zwar, aber stetig zurück. Waren im Januar auf dem Höhepunkt der Krise 175.000 Arbeitslose registriert, so waren es Ende Juli noch 142.000. Die zweite erfreuliche Nachricht, die Jugendarbeitslosigkeit hat zwar wie immer nach den Lehrabschlüssen im Sommer zugenommen, sie ist aber tiefer als noch vor einem Jahr. Dank guter Konjunktur und dank des gemeinsamen Engagements von Wirtschaft, Politik und Behörden. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Jeden Sommer schließen in der Schweiz rund 70.000 junge Menschen ihre Berufslehre ab, so auch dieses Jahr. Doch der Schweizer Arbeitsmarkt hat diese große Zahl an Nachwuchskräften offenbar überraschend gut aufnehmen können, wie Serge Gaillard vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO sagt.
Der Juli war in dem Sinne ein guter Monat, als die Jugendarbeitslosigkeit weniger zugenommen hat als im Vorjahr. Und das Niveau der Jugendarbeitslosigkeit ist heute auch tiefer als vor einem Jahr.
In Zahlen: 2.800 Lehrabgänger und Abgängerinnen sind derzeit noch ohne Stelle. Das sind 600 weniger als letztes Jahr um diese Zeit. Die Massnahmen, die Bund und Kantone damals ergriffen haben, um den Übergang von der Lehre in den Beruf zu erleichtern, sie scheinen also zu wirken. So sind etwa im dritten Konjunkturpaket, das im Herbst knapp genehmigt wurde, auch 50 Millionen Franken zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit enthalten. Und die kantonalen Behörden helfen mit. Mit Aktionsprogrammen, mit Beratungsoffensiven, mit Beschäftigungsgarantien für die eigenen Lehrlinge oder, wie etwa St. Gallen, mit einer Sonderregelung, die es den Unternehmen erlaubt, stellenlose Lehrabgänge vorübergehend zu einem tieferen Lohn weiter zu beschäftigen, anstatt sie auf die Straße zu stellen. Auch die Wirtschaft spiele mit, sagt Bundesrätin Doris Leuthard, und sie wandt am Freitag an der Medienkonferenz allen Beteiligten ein Kränzchen.
Die Kantone sind hier wirklich zusammen mit den Arbeitgebern sehr aktiv gewesen, einerseits die Lehrstellen aufrechtzuerhalten. Zweitens haben wir ja für diejenigen, die da trotzdem keinen Anschluss finden, viele Übergangsangebote vom Motivationssemester bis zu Beschäftigungsprogrammen, Weiterbildungsprogrammen, und das greift offenbar auch und das ist erfreulich.
Zum Beispiel bei der SBB. Gut 20 Lehrabgänger, die keine Stelle gefunden haben, können vorübergehend als Praktikanten im Unternehmen bleiben, bis dann doch eine passende Stelle frei wird. Das bringe beiden Seiten etwas, sagt Nadine Wiederkehr, die bei der SBB für dieses Programm zuständig ist. Dem Unternehmen, weil es die eigens ausgebildeten Leute nicht verliere, und den Jugendlichen, die weiter arbeiten und lernen könnten.
Wir wollen nicht, dass es irgendeine Beschäftigungstherapie ist, sondern es sollen qualifizierende Aufgaben sein. Das sind ganz verschiedene Praktikumsplätze, die wir hier anbieten. Vielmals sind es Assistenzfunktionen, aber auch beispielsweise im Gebäudereinigung oder Logistik, wobei die meisten sind vom KV-Bereich.
Als national tätiger Arbeitgeber kann die SBB auch Stellen in den anderen Sprachregionen anbieten. Ein Welschlandsemester etwa, um sich auch sprachlich weiterzubilden. Andererseits spare die SBB mit diesen Übergangsstellen auch, nämlich bei den Löhnen, sagt Nadine Wiederkehr.
Der Lohn ist tiefer als für Lehrabgänger, die eine Feststelle finden. Wir haben ihn auch tiefer angesetzt, damit auch eine Motivation besteht, möglichst schnell eine Feststelle zu finden. Weil das Ziel ist eigentlich nicht, dass sie das Praktikum abschließen, sondern dass, wenn eine Stelle frei ist, in einem, zwei Monaten, dass sie diese auch antreten können.
Das Programm sei ein Erfolg. 36 von 37 jungen Leuten, die letztes Jahr teilnahmen, fanden während oder nach dem Praktikum eine feste Stelle. Ähnliches wie die SBB tun auch andere Großunternehmen, von Coop über die Post bis zu ABB und Novartis. Doch trotz aller Bemühungen von Staat und Wirtschaft bleibt noch einiges zu tun. Denn noch immer hat die Altersklasse der 20- bis 24-Jährigen die weitaus höchste Arbeitslosenquote mit fast 5%. Auch wer nach der Lehre den ersten Schritt ins Berufsleben geschafft hat, muss noch weitere Hürden überwinden, bis sie oder er sich erfolgreich in der Arbeitswelt etabliert hat.
Klaus Bonanomi. Müssen wir den Umgang mit Drogen neu überdenken? Ja, fordert ein Bericht der drei eidgenössischen Kommissionen für Alkoholfragen, für Drogenfragen und Tabakprävention. Die heute geltende Unterteilung zwischen legalen und illegalen Drogen sei nicht sinnvoll und der Konsum müsste grundsätzlich straffrei sein, so die Forderung. Dem widerspricht der Verband Schweizerischer Polizeibeamter, obwohl es auch in Polizeikreisen durchaus Interesse an einer grundsätzlichen Diskussion gibt. Der Bericht von Caroline Arn.
Fachleute fordern zum Umdenken auf. Drogenkonsum soll grundsätzlich nicht bestraft werden, sagen sie, und wir sollen neue Massnahmen im Umgang mit Genuss- und Suchtmitteln finden. Solche Forderungen erregen Aufsehen, denn politisch scheint der Konsens gefunden und etabliert zu sein. Drogenmissbrauch soll verhindert werden mit einem Mix aus Prävention, Therapie, Schadenminderung und Repression, also Verbot und Verfolgung. Aber was wir als gesellschaftlich verträglich, unerwünscht oder gefährlich einstufen, sei nicht immer logisch, sondern habe sich mit der Zeit so entwickelt. Von solchen historisch gewachsenen Unterteilungen in legale und illegale Substanzen sollten wir uns aber lösen, sagt François van der Linde, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen und Mitherausgeber des Berichtes.
Wir betrachten die Suchtmittel nach ihrer Gefährlichkeit. Also wie risikoreich ist der Konsum oder eine bestimmte Verhaltensweise? Und je nachdem fordern wir eine strengere oder weniger strenge Regulierung der Erhältlichkeit solcher Substanzen.
Es gehe also nicht um eine generelle Liberalisierung von Drogen, um einen freien Zugang oder gar einem Laissez-faire, sondern darum, dass die gefährlichsten Drogen auch am wenigsten zugänglich sein sollten. Zum Beispiel werde die Gefährlichkeit von Alkohol heute massiv unterschätzt.
Die größten Schäden, die wir heute haben, sind im legalen Bereich, sind von Alkohol und Tabak.
Dass hier Altersvorschriften gelten und je nach Alkoholgehalt unterschiedliche Preise, wirke regulierend. Genau das könnte aber auch bei Cannabis so gehandhabt werden.
In den Niederlanden kennt man diese Coffeeshops, die eigentlich die Kontrolle recht strikt handhaben.
Beispielsweise auch mit einer Ausweispflicht. Drogenkonsum ist eine Realität. Van der Linde sagt aus Erfahrung, dass die Zahl der Süchtigen immer etwa gleich groß bleibe. Dabei spiele es keine Rolle, ob eine Substanz legal oder illegal sei. Heute würden viele Menschen, um dem Druck der Arbeitswelt standzuhalten, Drogen oder Medikamente nehmen. Hier sei die Unterscheidung besonders schwierig. François Van der Linde.
Sie können Medikamente kaufen, die diese putschende Wirkung haben und eigentlich sehr ähnlich wie Kokain sind und Kokain ist illegal. Also auch hier wäre diese Grenze in dem Sinn aufzuheben, dass man eine gemeinsame Regulierung findet.
Für Van der Linde ist klar, dass es auch bei einer neuen Regulierung von Suchtmitteln die Repression braucht und die Polizei eine Rolle spielen muss.
Der Handel und der Verkauf wäre bei sehr gefährlichen Substanzen möglicherweise verboten. Wir müssten das noch vertieft prüfen, für welche Substanzen das zutrifft.
Der Bericht der drei eidgenössischen Kommissionen, die sich mit Suchtmitteln beschäftigen, lässt viele Detailfragen offen. Bis in 10 Jahren sollen Lösungen erarbeitet werden, sagt Van der Linde. Gerade solche Detailfragen interessieren die Polizei vor allem, sagt Roger Fluri. Er analysiert beim Bundesamt für Polizei den Drogenmarkt und Drogenkonsum in der Schweiz.
Wenn man diese Frage diskutiert und nicht in den Grabenkämpfen enden will, ist es wichtig, die alltäglichen Aspekte zu betrachten. Wenn überhaupt, wie genau würde man einen regulierten Zugang zu welchen Substanzen ermöglichen, für welche Personengruppen? Wir sind da sehr schnell in einer sehr technischen Debatte drin und die hat noch nicht angefangen in der Schweiz.
Auch in Polizeikreisen sei eine grundsätzliche Diskussion durchaus erwünscht, sagt Roger Fluri. Denn die heutige Polizeiarbeit zeige zwar Wirkung, aber auch die Grenzen auf.
Man kann mit polizeilichen Massnahmen lokal die Verfügbarkeit begrenzen, Personen zur Rechenschaft ziehen, Abschreckung entfalten. Aber man wird das Phänomen als Ganzes nicht los.
Das Suchtproblem bleibt und die Zahl der Suchtmittel wird immer größer. Beispielsweise werden neuerdings sogenannte Forschungschemikalien über das Internet vertrieben. Substanzen, die kaum erforscht sind und in ihrer Zusammensetzung immer wieder geändert werden. Dies macht es schwierig bis unmöglich, die Liste der verbotenen Substanzen aktuell zu halten. Aber für Roger Fluri ist klar, dass es immer eine Unterteilung zwischen illegalen und legalen Drogen geben wird.
Sei es, dass wir junge Personen vom Konsum fernhalten wollen, sei es, dass wir gewisse Substanzen gänzlich verhindern wollen, dass die konsumiert werden. Ich glaube, diese Unterscheidung wird uns weiterhin erhalten bleiben.
Dem widerspricht auch Fachmann van der Linde nicht grundsätzlich. Aber es wären nicht mehr dieselben Substanzen wie heute und verboten wären insbesondere noch Anbau und Handel. Der Konsum soll nicht mehr bestraft werden. Doch auch wenn sich Polizei und Drogenfachleute bei solchen Ansichten sogar finden würden, letztlich wird es die Politik sein, die darüber entscheidet.
Er war der eine der beiden ganz großen Schweizer Radrennfahrer, der andere war Ferdi Kübler. Er, Hugo Koblet, ist seit 46 Jahren tot. Jetzt kehrt er zurück auf die Leinwand. Hugo Koblet, Pedaleur de Charme, heißt der Film, der gestern in Locarno auf der Piazza lief. Im Publikum saß auch der langjährige Sport- und im speziellen Radjournalist Sepp Renkli. Der 86-Jährige war ein Freund Hugo Koblets und redet im Film über die Zeiten, als Koblet die Herzen zuflogen. Brigitte Hering hat mit Sepp Renkli über den Ausnahmerennfahrer Koblet gesprochen.
Hugo Koblet war vielleicht der atypischste Schweizer Sportstar der Nachkriegszeit. Der Film «Pedaleur de Charme» von Daniel von Arburg zeigt Hugo Koblet als eine Art schweizerischen James Dean. Gesegnet mit viel Talent und wenig Lust zum Training, lebte er vielmehr das Leben eines Lebemanns als das eines Sportlers. Dem gut aussehenden Zürcher aus dem Kreis 4 liefen die Frauen in Scharen nach. Er war liiert mit einer Schauspielerin, heiratete später ein Model und gab das Geld mit vollen Händen aus. Und wie James Dean verlor er sein Leben in einem schnellen Auto. Und trotz dieses glamourösen Lebensstils fuhr er mit dem Velo Anfang der 50er Jahre zu vielen großen Siegen.
Da kommt Koblet mit 4 Minuten 40 Sekunden Vorsprung. Der glänzendste Etappensieg der ganzen Rundfahrt.
Eine Biografie wie extra geschrieben für den Film. Sepp Renkli ist einer der Zeitzeugen, die im Film zu Wort kommen. Er hat Koblets große Zeit als Journalist miterlebt. War jener denn wirklich eine so schillernde Figur, wie es der Film glauben machen will?
Ganz sicher als Sportler und auch als Mensch. Er hat am Sportler wirklich Meilensteine versetzt. Und als Mensch eigentlich immer den besten Eindruck gemacht.
Pedaleur de Charme wurde Koblet genannt. Und er war das pure Gegenstück zum seriösen, hart trainierenden Ferdi Kübler, der die schweizerischen Tugenden Fleiß und Bescheidenheit verkörperte. Auch Sepp Renkli, damals Sportreporter, wechselte seine Sympathien vom seriösen Kübler zum sympathischen Koblet.
Es gab ja damals nur zwei Möglichkeiten. Entweder Kübler, entweder Koblet. Ursprünglich war ich eher im Lager Kübler, aber im Laufe der Jahre hat mich Hugo mit seinem Charme und seinem Können so überzeugt, dass ich konvertiert bin.
Der gut aussehende und talentierte Fahrer, dem scheinbar alles gelang, war allerdings auch einer der ersten Radfahrer mit einer Dopinggeschichte. Sauber, so Zeitzeuge Renkli, sei der Velosport in den 50er Jahren nie gewesen.
Doping, nun, das gab's damals überall. Alle, die heute behaupten, sie hätten nie gedopt. Hugo wurde vor einer Tour de Suisse-Etappe von einem Doktor, er musste unbedingt weiterfahren in der Tour de Suisse, das wollten die Veranstalter, von einem Doktor, fit gespritzt. Und später hat Hugo gesagt, diese Spritze kostete mir 10 Jahre meines Lebens.
Koblets Herz war durch die gespritzte Substanz so vergrößert, dass er nie wieder seine früheren Leistungen abrufen konnte und bald seine Karriere beenden musste. Eine Scheidung, hohe Schulden und Existenzprobleme bestimmten sein Leben nach der Karriere. Aber auch alle diese Probleme konnten der Lebensfreude Koblets scheinbar keinen Abbruch tun, wie in einem Interviewausschnitt zu hören ist.
Wenn ich das Böse und Schlechte und das Steueramt vergesse, dann bleiben mir ausser ein paar gut geheilten Narben und Knochenbrüche nur sehr schöne Erinnerungen.
Koblets Tod wirft heute noch die Frage auf, Selbstmord oder Unfall? Wie Filmstar James Dean fuhr Hugo Koblett mit seinem Auto gegen einen Baum. Nun, 46 Jahre später, ist er selber noch Filmstar geworden. Daniel von Aburgs Film, eine Dokufiktion, die sowohl Archivbilder und Zeitzeugenberichte als auch Spielfilmteile vereint, zeichnet nicht nur ein farbiges Bild dieses spannenden Menschen Koblett, er bringt auch die Atmosphäre der Schweizer 50er Jahre auf die Leinwand. Der Pédaleur de Charme ist ab September in den Schweizer Kinos zu sehen. Auch als stolzer Träger des gelben Trikots der Tour de France.
Le Tour de France à bord de Les Grands Cols. 14e étape, Tarbes-Luchon. Et c'est au sprint que Koblet remporte l'étape et le maillot jaune à Luchon.
Das war ein Bericht von Brigitte Hering. Damit sind wir bald am Schluss des heutigen Echo der Zeit. Hier noch ein Hinweis auf eine Sendung von morgen. Vor 4 Jahren ging am Fuß des Himalaya ein Bürgerkrieg zu Ende. Nepals König musste abdanken. Aber die Hoffnung auf Demokratie, die wurde enttäuscht, sagt der Publizist Kunda Dixit in Kathmandu.
Unfortunately, the end of war did not mean peace.
Das Ende des Krieges habe nicht wirklich Frieden gebracht. Keine Entwicklung habe es gegeben und keine neue Verfassung. Nepal ist Thema in der Sommerserie Best of International morgen Sonntag um 18.30 Uhr auf DRS1. Verantwortlich für die heutige Sendung, für das heutige Echo der Zeit, war Marcel Jecke, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.